Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mehrere hunderttausend Menschen sind heute auf die Straße gegangen, haben an den Kundgebungen zum Tag der Arbeit teilgenommen. Die meisten davon aus Angst um ihre Jobs, aus Furcht vor Einschnitten bei den Sozialleistungen, bei der Rente, vor längeren Arbeitszeiten, davor, dass alles teurer wird. Und befeuert worden sind sie dabei von der DGB-Vorsitzenden von Jasmin Fahimi in Nürnberg.
Ihr seid der Motor in diesem Land, der den Laden am Laufen hält. Ihr seid der Motor für Leistung und Innovation. Und deswegen wisst ihr auch, dass die dauernden Angriffe auf den angeblich unbezahlbaren Sozialstaat nur ein weiterer Griff in eure Haushaltskassen bedeuten.
Die Bundesregierung hat wenigstens in einem Punkt kurzfristig gegengesteuert. Mit dem heutigen Tag ist der sogenannte Tankrabatt in Kraft getreten. Die Mai-Demos und der Spritpreis, zwei der Themen in dieser Sendung. Außerdem, die Bundesregierung arbeitet intensiv mit Taliban-Vertretern zusammen bei der Abschiebung afghanischer Flüchtlinge. Das Freihandelsabkommen der EU mit 4 südamerikanischen Staaten ist in Kraft getreten. In Amsterdam darf nicht mehr für Flugreisen und Fleischprodukte geworben werden und Aung San Suu Kyi, Myanmars vorerst letzte demokratisch gewählte Regierungschefin, darf aus dem Gefängnis raus in den Hausarrest. Ich bin Tobias Ölmeier, guten Abend. Ja, die Angst, sie geht um bei vielen Menschen und sie hat sie mobilisiert an diesem Tag der Arbeit. 413 BGB-Veranstaltungen hat der Gewerkschaftsbund bundesweit gezählt, zentral in Nürnberg, aber eben auch an anderen Orten, verteilt über die ganze Republik. Claudia van Laak war und ist heute fast den ganzen Tag in Berlin unterwegs und hat uns diese Reportage überspielt.
Erst unsere Jobs, dann eure Profite. Das ist die Forderung des DGB zum Tag der Arbeit. Nach Gewerkschaftsangaben sind bundesweit etwa 400.000 Menschen dem Aufruf zu Demonstrationen gefolgt. Stimmen aus Berlin.
Ihre Profite brechen ein, das sehen wir. Und sie sehen keinen anderen Ausweg, als das an uns Arbeiter weiterzugeben. Und das sehen wir nicht mal ein, weil wir haben diese Krise nicht verursacht.
Wenn ich jetzt momentan die Regierung sehe, was sie entscheidet, dann denke ich mir so, oha, also es macht mir sehr viel Angst und ich fühle mich sehr bedrückt. Und deswegen ist heute der gute Tag, um auf die Straße zu gehen und laut zu werden.
Der 1. Mai ist für die Arbeiterinnen und Arbeiter da und bei der politischen Situation, wo uns vorgeworfen wird, wir sind zu faul, wir arbeiten zu wenig, dagegen müssen wir uns wehren und deswegen gehen wir auf die Straße.
Die Gewerkschaften gaben sich kämpferisch. Ihre Kritik richtete sich in erster Linie gegen die aktuellen Vorhaben der Bundesregierung. Einschnitte bei der Rente, bei der Gesundheitsversorgung und bei den Sozialleistungen werde man nicht hinnehmen. Katja Karger, Vorsitzende des DGB Berlin-Brandenburg.
Also die Liste der Grausamkeiten, die die Bundesregierung vorgelegt hat, ist ja endlos lang und es ist eins schlimmer als das andere. Aber für uns ist ganz vorneweg das Schleifen des 8-Stunden-Tages. Das geht natürlich überhaupt gar nicht. Das haben wir uns hart erkämpft. Das ist unser Hauptaugenmerk.
Der Kabinettsbeschluss zur Reform der gesetzlichen Krankenversicherung hat bereits konkrete Folgen. Und zwar für die Beschäftigten der Charité. Europas größte Uniklinik befürchtet massive Verluste im zweistelligen Millionenbereich und hat deshalb vorsorglich den Tarifvertrag gekündigt. Dieser hat besonders die Pflegekräfte entlastet. Katja Karger kritisiert:
Das Problem, was wir haben, dass wir nämlich Unternehmen haben, die im vorauseilenden Gehorsam, ohne dass bisher wirklich irgendetwas fest ist, schon mal anfangen, an der Schraube zu drehen und das auf unserem Rücken auszutoben. Und das Zweite wird sein, dass mit Sicherheit die Verdi jetzt in die Streikmaßnahmen gehen wird. Wir machen die Politik heiß darauf, dass das so nicht geht.
Neben den Chefinnen und Chefs von DGB und Einzelgewerkschaften sprachen bei vielen Kundgebungen auch prominente Politiker. Bundesarbeitsministerin Bärbel Baas hat in ihrer Rede zum Tag der Arbeit in Duisburg zugesichert, den Sozialstaat verteidigen zu wollen. SPD-Chef Klingbeil versprach in Bergkamen im Ruhrgebiet, die Sozialdemokraten würden in der schwarz-roten Koalition die Stimme der Arbeitnehmer bleiben. Bei der Demonstration in der Hauptstadt mit dabei Robert Feiger, Bundesvorsitzender der Industriegewerkschaft Bau Agrar Umwelt. Er forderte viel mehr Investitionen in den sozialen Wohnungsbau. Besonders in Großstädten sei bezahlbarer Wohnraum ein knappes Gut.
Gerade hier in Berlin, im Wedding, 33 Euro Kaltmiete. Also da sage ich klipp und klar, das ist nicht nur Wucher. Für mich ist das eine Straftat. So muss das auch behandelt werden.
Nicht allen Demonstrantinnen und Demonstranten in der Hauptstadt waren DGB und Einzelgewerkschaften kämpferisch genug. Beschäftigte des Mercedes-Benz-Werks in Berlin-Marienfelde kritisierten. Die IG Metall agiere zu zaghaft, mache gemeinsame Sache mit der Bundesregierung und den Arbeitgebern.
Wir haben 2 Millionen Mitglieder, die könnten das Ruder im Land zugunsten von uns Arbeitern rumdrehen. Wir sehen stattdessen nur, alles, was die Regierung vorgibt, wird akzeptiert. Also sei es jetzt die grüne Transformation, der Konfrontationskurs gegen Russland, die Akzeptanz der US-Vorherrschaft zum Beispiel.
Der traditionelle Kampf- und Feiertag der Gewerkschaften bedeutet für Berlins Polizistinnen und Polizisten harte Arbeit. 5.300 Beamtinnen und Beamte schützen die Demonstrationen in der Hauptstadt. Die Hoffnung, ein friedlicher 1. Mai auch am Abend, wenn die revolutionäre 1. Mai-Demo durch Kreuzberg und Neukölln zieht.
Die hohen Spritpreise stehen wahrscheinlich nur pars pro toto dafür, dass gefühlt alles teurer oder schlechter wird in der Betrachtung vieler Menschen. Da wird dann verglichen mit dem Ausland, wo Kraftstoff 20% weniger kostet, aber ganz schnell vergessen, dass man in Polen oder Portugal eben auch viel weniger verdient. Die Bundesregierung jedenfalls hat sich dem öffentlichen Druck gebeugt und eine 2-monatige Senkung der Kraftstoffsteuer beschlossen. Und die ist mit dem heutigen Tag wirksam geworden. Steffen Wurzel aus unserem Hauptstadtstudio über die ersten Auswirkungen.
Nach einem Dreivierteltag lässt sich festhalten, die vorübergehende Steuerermäßigung auf Diesel und Benzin wirkt, wenn auch nicht vollständig. Vorläufig lasse sich sagen, dass an Tag 1 ein Großteil der Ermäßigung an der Zapfsäule angekommen sei, das erklärte das Bundeskartellamt. Der Automobilclub ADAC sprach in einer ersten Bestandsaufnahme von nach wie vor hohen Aufschlägen am heutigen Tage. Diese halte man für nicht gerechtfertigt, zumal auch der Ölpreis gesunken sei. Die Sprecherin des ADAC, Katrin van Randenboer, sagte der ARD:
Unter dem Strich gilt, es ist Preispuffer da, Spielraum für Preissenkungen. Und da müssen die 17 Cent jetzt dann auch möglichst kurzfristig an den Zapfsäulen sich niederschlagen.
Am späten Nachmittag konnten heute Autofahrer in München E10-Benzin für 1,92 Euro tanken, in Leipzig für 1,96 und in Hamburg für 1,97. Die Bundesregierung hatte beschlossen, die Steuersätze für Benzin und Diesel um rund 17 Cent pro Liter zu senken, 2 Monate lang, also bis Ende Juni. Den Steuerzahler kostet das Ganze rund 1,6 Milliarden Euro. Entsprechend hart und entschlossen gegenüber der Ölindustrie zeigen sich Politikerinnen und Politiker der schwarz-roten Regierungskoalition. Es sei keine Bitte, sondern die klare Erwartung, dass die Branche die Entlastung von knapp 17 Cent pro Liter weitergebe, das sagte die Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche von der CDU, der Deutschen Presseagentur. SPD-Fraktionsvize Armand Sorn forderte, die Abzocke müsse enden und zwar schnell. Wirtschaftsfachleute kritisieren den steuerfinanzierten Tankrabatt seit Wochen vehement, so auch die Vorsitzende der sogenannten Wirtschaftsweisen, Monika Schnitzer. Im Interview der Woche des Deutschlandfunks sagte die Ökonomin:
Jetzt wird in 2 Monaten das Problem sicherlich noch nicht vom Tisch sein. Wird man es dann verlängern? Kommen dann neue Forderungen? Kerosin wird teuer, Flüge werden teuer, wird dann auch wieder nach einem Rabatt gerufen. Also da hat man sich ohne Not schon weitere Ausgaben vorgenommen und ja, Erwartungen geweckt.
Die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Jasmin Fahimi, bezeichnete den Tankrabatt als Tropfen auf den heißen Stein. Dem SWR sagte Fahimi:
Es ist definitiv für 2 Monate zu kurz. Es ist klar, dass die Nachwehen viel länger dauern werden.
Nur müde Lächeln über Benzinpreise konnten heute viele Besitzerinnen und Besitzer von Elektroautos. Die Sonne schien heute über Deutschland so ungetrübt, dass enorm viel Solarstrom ins Netz eingespeist wurde. Und zwar so viel, dass der Börsenstrompreis zwischen 9 Uhr heute Vormittag und dem späten Nachmittag negativ war. Am frühen Nachmittag lag der Strom-Großhandelspreis bei minus 50 Cent pro Kilowattstunde. Verbraucher mit dynamischen Stromtarifen bekamen heute also Geld ausbezahlt, wenn sie am frühen Nachmittag etwa ihr Elektroauto aufluden. Auch morgen wird günstiger Solarstrom im Überfluss teilweise für negative Strompreise in Deutschland sorgen.
Einer der Gründe für die hohen Spritpreise ist lange vor dem Iran-Krieg der Krieg in der Ukraine mit den Sanktionen gegen Russland. Ein Krieg, der immer mehr aus dem Fokus zu rutschen scheint, dem aber immer noch täglich Menschen zum Opfer fallen. Jetzt haben ukrainische Drohnen einen Brand in einer Verladestation für Öl und Ölprodukte in der russischen Schwarzmeerstadt Tuapse verursacht. Björn Blaschke.
Tote und Verletzte habe es nicht gegeben, teilte der Krisenstab der südrussischen Region Krasnodar der staatlichen Nachrichtenagentur TASS zufolge mit. Aus anderen Quellen heißt es, ein Brand müsse gelöscht und an drei Stellen der Verladestation ausgelaufene Ölprodukte geborgen werden, Heizöl beispielsweise. Fast 800 Menschen seien dafür im Einsatz, so der Leiter des Stadtbezirks von Tuapse. Die Stadt ist seit Wochen im Visier der ukrainischen Streitkräfte, denn dieser jüngste Angriff war der vierte in Folge. Die meisten Tankanlagen in Tuapse sollen mittlerweile ausgebrannt, die Infrastruktur zum Verladen des russischen Öls beschädigt sein. Das Medienunternehmen Bloomberg meldete nun, dass die ukrainischen Angriffe auf russische Ölanlagen zu einem Rückgang der Produktion in Russland geführt habe, auf etwa 4,7 Millionen Barrel pro Tag. Das wäre der niedrigste Stand seit 2009, so das Analyseunternehmen OilX. Der Rückgang der Ölverarbeitungsraten erhöhe den Druck auf den Binnenmarkt und auf die weltweiten Märkte für Erdölprodukte. Vor allem aber schränkt es die russischen Einnahmen ein, Geld, das dem Kreml für seinen Krieg in der Ukraine fehlt.
Jahrelang hatte es geheißen, mit den Taliban wird nicht verhandelt, denn das würde ja bedeuten, dass man sie als legitime Vertreter Afghanistans anerkennt. Aber inzwischen ist mit der amtierenden Bundesregierung mehr Pragmatismus eingekehrt, ist die Zusammenarbeit intensiviert worden. Das Ziel? Mehr Abschiebungen. Nach NDR-Recherchen sind in Kooperation mit den Bundesländern viele Dutzend afghanische Staatsbürger Taliban-Diplomaten in Bonn und in Berlin vorgeführt worden. Warum? Damit die mit den notwendigen Ausreisedokumenten ausgestattet werden können. Peter Hornung.
Julius Bockholt habe so etwas noch nie erlebt, sagt er.
Dass ich in so kurzer Zeit mit so einem Druck diese Vorführung hatte, in so vielen Verfahren.
Julius Bockholt ist Rechtsanwalt und er vertritt Afghanen, die abgeschoben werden sollen. Seine Mandanten sollen vorgeführt werden bei einer afghanischen Delegation zur Feststellung ihrer Identität. Diese afghanische Delegation, das sind Diplomaten der radikal-islamistischen Taliban.
Es ist eine vermeintliche Regierung, die nicht anerkannt ist, der man nirgendwo vertraut, aber die dann irgendwie Identitäten feststellen.
Vergangenen Sommer waren zwei Vertreter der Taliban in Deutschland als Diplomaten akkreditiert worden. Sie sollten, das sagte die Bundesregierung immer wieder, Abschiebungen nach Afghanistan ermöglichen. Und genau das tun sie jetzt. Bundesinnenminister Dobrindt sagte vergangene Woche:
Wir haben Ende letzten Jahres begonnen mit den Abschiebungen nach Afghanistan. Die finden zurzeit fast wöchentlich auch statt. Die Vereinbarungen, die wir mit den Zuständigen in Afghanistan, den Verantwortlichen in Afghanistan getroffen haben. Sie stehen und sie sind funktionsfähig.
Dass abgeschoben wird, darüber spricht Minister Dobrindt gerne. Schmallippig würden Dobrindts Ministerium und die beteiligten Bundesländer aber, wenn es um die konkrete Zusammenarbeit mit den Radikal-Islamisten geht. Nach NDR-Recherchen wurden seit Februar viele Dutzend afghanische Staatsbürger den beiden Taliban-Diplomaten vorgeführt, bei mehreren Terminen in der Bonner Außenstelle des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge und am Berliner Flughafen BER. Einem Team des ZDF-Magazin Royal ist es Mitte April gelungen, einen solchen Termin in Bonn auch filmisch zu dokumentieren. Erst fuhren zahlreiche Justizfahrzeuge vor, in denen offenbar Afghanen saßen, und nach mehreren Stunden dann verließ eine dunkle Limousine des afghanischen Generalkonsulats das Gelände. ZDF-Bilder zeigen einen Diplomaten der Taliban, wie er lachend den Pförtner grüßt. Fragt man nach bei den Beteiligten dieser Aktion, dann berufen sie sich weitgehend auf Geheimhaltung, um künftige Abschiebungen nicht zu gefährden. Eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums betonte, es habe sich bei den Vorführungen um bundespolizeiliche Maßnahmen gehandelt. Aus Kreisen der Bundesländer hieß es, man sei gehalten, der Presse gegenüber möglichst wenig zu diesem Thema zu sagen. Priorisiert würden zwar Straftäter für die Abschiebung vorbereitet, die Behörden hätten darüber hinaus aber auch alleinstehende Männer im Visier, die nicht gegen Gesetze verstoßen haben. Die Zusammenarbeit mit den Radikal-Islamisten, für die linken Bundestagsabgeordnete Clara Bünger ein Skandal.
Auf der einen Seite haben wir die Taliban, die täglich Menschenrechte verletzen, die vor allen Dingen Frauen und Mädchen in Afghanistan massivst unterdrückt. Und auf der anderen Seite haben wir eine Bundesregierung, die genau mit dieser Terrororganisation Deals macht für Abschiebung Und damit legitimiert sie ja die Taliban.
138 Afghanen seien seit vergangenen Sommer abgeschoben worden, teilte das Bundesinnenministerium diese Woche dem AD-Hauptstadtstudio mit. Zuletzt waren es 25, die am Dienstag auf einem Charterflug nach Kabul saßen. Klar ist, mit Hilfe der Taliban-Diplomaten wurden und werden zahlreiche weitere Afghanen für die Abschiebungen bereit gemacht.
Ein Vierteljahrhundert ist diskutiert worden, geplant und verhandelt. Seit heute ist das Mercosur-Abkommen in Kraft getreten. Ein Freihandelsabkommen zwischen der EU und vier südamerikanischen Staaten. Viele Landwirte sehen das mit Skepsis. Auf der anderen Seite aber dürfte die Weißwurst den Weg nach Montevideo finden. Argentinisches Rindfleisch wird billiger in Polen. Tschechisches Bier fließt am Rio de la Plata und halb Dänemark stößt. Und darum hat Korrespondentin Anne Herberg ihren Beitrag gestrickt mit Kai Pirinja an.
Hier in dicken Holzfässern in der Destillerie Magnifica, auf einer Farm 3 Autostunden von Rio de Janeiro entfernt, lagert Brasiliens berühmteste Spirituose. Raul de Freitas und sein Team stellen Cachaça her. Die Basis für jede gute Caipirinha. Mensch, wir sind wirklich sehr zuversichtlich, was das EU-Mercosur-Abkommen angeht. Ja, ich glaube, es wird Brasilien auf die Landkarte setzen. Und mit ein wenig Glück werden künftig viele Menschen mehr in Europa guten Cachaça trinken. Cachaça ist nur eines von vielen Produkten, für die nun Zölle wegfallen, wenn sie in die EU exportiert werden. Genauso wie auf Orangensaft, Kaffee oder Schuhe aus Brasilien. Umgekehrt gilt das auch für EU-Produkte, wie Medikamente gegen Alzheimer oder Flugzeugteile, die in die Mercosur-Staaten eingeführt werden. So sieht es das EU-Mercosur-Handelsabkommen vor, das nach mehr als einem Vierteljahrhundert Verhandlungen und Verzögerungen nun vorläufig in Kraft tritt, zumindest der Handelsteil. Dieser Vertrag wurde mit Eisen, Schweiß und Blut geschmiedet. Denn es gibt viele, die verhindern wollen, dass Brasilien wächst, dass Brasilien im Wettbewerb besteht und seine Produkte auf ausländischen Märkten platziert. Erklärte Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva mit Blick auf die Länder in der Europäischen Union, die bis zuletzt versuchen, den Vertrag zu stoppen oder abzuschwächen. Er soll eine der größten Freihandelszonen der Welt schaffen zwischen EU und dem Mercosur, zu dem neben Brasilien auch Argentinien, Paraguay und Uruguay gehören. Doch in Zeiten einer neuen Großmachtpolitik geht es um mehr als Wirtschaft. Das Abkommen sei auch geopolitisch ein wichtiges Signal, so Brasiliens Präsident Lula. Es kommt zu einem wichtigen Zeitpunkt, weil es die gefeierte Idee des Multilateralismus stärkt. Das Handelsabkommen verstärke soziale Ungleichheit, sagt dagegen Antonio Andrioli von Brasiliens staatlicher Universität da Fronteira Sul. Früher arbeitete er selbst als Sojabauer. Auf beiden Seiten des Atlantiks sind die großen Verlierer Kleinbauern und bäuerliche Familienbetriebe. Und die großen Gewinner sind die Großgrundbesitzer und Großunternehmen aus der Automobil-, Chemie- und Pharmabranche. Sorgen bereitet das Abkommen auch José Sucardi, der tausende Kilometer weiter südlich unterhalb der schneebedeckten Andenkordillere in Mendoza eines der exklusivsten Weingüter Argentiniens betreibt, im Familienbetrieb. Für uns ist das Abkommen eine Bedrohung. Europa hat beschlossen, die Landwirtschaft zu subventionieren, um die Bevölkerung in den ländlichen Gebieten zu halten. Wir hingegen erhalten keinerlei Subventionen. Das Handelsabkommen zwischen der EU und Mercosur, es schafft neue Chancen, aber auch neue Unsicherheiten auf beiden Seiten.
Der Warenaustausch zwischen Teilen Lateinamerikas und der EU wird also deutlich erleichtert. Der Flugverkehr aber soll eingeschränkt werden, weil er das Klima schädigt, wie auch der Fleischkonsum. Das ist zumindest die Absicht der Stadt Amsterdam. So gilt dort seit heute ein weitgehendes Werbeverbot für Produkte, die im Verdacht stehen, für hohen CO2-Ausstoß verantwortlich zu sein. Katrin Schmidt mit Stimmen dazu.
Für die einen ist es gesellschaftliche Verantwortung, für die anderen fühlt es sich eher an wie Bevormundung. Ich denke, wir essen alle zu viel Fleisch und fliegen zu viel, also es kann ruhig etwas weniger werden. Für Zigaretten machen wir ja auch keine Werbung, also ich denke, das kann durchaus so umgesetzt werden.
Es ist kein Drugs oder Wapens oder etwas anderes.
Es ist ja keine Droge oder keine Waffe, deshalb halte ich es nicht für notwendig, das zu verbieten.
Ich finde es nicht nötig, um das zu verbieten.
Es spaltet auf jeden Fall die Gemüter in Amsterdam, aber es ist da. Das Werbeverbot im öffentlichen Raum für Fleisch, Flugreisen und einige Produkte, die einen hohen CO2-Ausstoß haben. Auch wenn manche Firmen noch um Übergangsfristen kämpfen und Supermärkte, Restaurants oder Metzgereien an den eigenen Wänden noch für die Produkte werben dürfen, es ändert sich einiges. Und Jennecke von Peipen, Stadtabgeordnete der Grünen Partei Grünlinks, eine der Initiatoren des Verbots, spricht von einem wichtigen Sieg für das Klima und die öffentliche Gesundheit. Denn bei Fleischprodukten entstehen große Mengen an Treibhausgasen. Genauso ist es beim Fliegen.
Belangrijkste ist auch, dass wir es gewoon nicht mehr normal finden.
Wichtig ist doch, dass wir es einfach nicht mehr als normal ansehen, dass überall wahllos Werbung gemacht wird. Es ist nicht normal, Produkte zu bewerben, die die Klimakrise eher verschärfen statt verbessern. Denn wir wollen, ob durch Werbung oder andere Maßnahmen, Dinge fördern, die die Klimakrise bekämpfen und unser Leben insgesamt verbessern.
Sachen, die die Klimakrise bestreiten und die unser Leben immer besser machen.
Verbote für Dienste oder Produkte, die fossile Energie nutzen und dem Klima schaden, gibt es bereits in kleineren niederländischen Städten. Reklame für Fleisch wurde bisher aber nicht verboten. Im vergangenen Jahr hatte ein Gericht in Den Haag auch eine Klage von Reiseveranstaltern gegen das Reklameverbot abgewiesen. Aber die Diskussion geht auf jeden Fall weiter. Auch einige, die das Ziel voll und ganz unterstützen, hätten gerne auf mehr Eigenverantwortung gesetzt. Die Antwort auf die entscheidende Frage, bringt das alles tatsächlich den CO2-Ausstoß runter? Die muss wohl erstmal offen bleiben, sagt Werbeforscherin Sandra Reimann.
Für die Stadt ist es super, erstmal zu zeigen, man übernimmt gesellschaftliche Verantwortung, regt den Diskurs an, es kann das Image der Stadt fördern. Den Konsum wird es salopp gesagt nicht sofort stoppen oder reduzieren. Das ist klar, davon kann man ausgehen, wenn es überhaupt so weit kommt.
Also ein Beitrag zur Klimarettung oder reine Symbolpolitik. Amsterdam ist zumindest die erste Großstadt, die dieses Experiment wagt.
Aung San Suu Kyi ist die Frau, die für gewaltfreie Demokratisierung ihres Heimatlandes steht, für Birma, inzwischen Myanmar. Nach etlichen Jahren Freiheitskampf und 15 Jahren Hausarrest war sie 2016 tatsächlich Regierungschefin geworden, aber die Freude hat nur bis zum Militärputsch im Jahr 2021 gehalten. Seitdem sitzt sie im Gefängnis wegen mehrerer angeblicher Verfehlungen. 33 Jahre soll sie dort bleiben, aber jetzt ist die inzwischen 80-Jährige offenbar in den Hausarrest entlassen worden. Mehr von Christiane Justus und Jennifer Johnston.
Die überraschende News kam in den Abendnachrichten in Myanmars Staatsfernsehen. Aung San Suu Kyi wurde aus dem Gefängnis in der Hauptstadt Naypyidaw entlassen. Aus Anlass eines Feiertags, humanitärer Gründe und aus Wohlwollen des Präsidenten, so die Nachrichtensprecherin des staatlichen Fernsehens. Wo genau Aung San Suu Kyi den Hausarrest verbringen wird, ist unklar. Vermutlich an einem Ort in der Hauptstadt Naypyidaw, so Vertreter ihrer inzwischen aufgelösten Partei. Der staatliche Fernsehsender des Landes veröffentlichte auch ein Foto von Suu Kyi, wie sie in einem kargen Raum auf einer Holzbank sitzt, ihr gegenüber zwei uniformierte Männer. Seit langem gab es keine Bilder mehr von der ehemaligen Regierungschefin und Friedensnobelpreisträgerin. Sie gilt als Ikone des Demokratieprozesses in Myanmar und war das Gesicht des Widerstands gegen die Militärherrschaft. Seitdem ihre Regierung vor rund 5 Jahren durchs Militär geputscht wurde, war sie weitgehend von der Außenwelt abgeschnitten. Zuletzt gab es Sorge um die Gesundheit der heute 80-Jährigen. Eine internationale Kampagne, unterstützt von ihrem Sohn, hatte daher ein Lebenszeichen von ihr gefordert. Ob das nun veröffentlichte Foto aktuell ist, ist unklar. Ihr Sohn Kim Aris kritisiert daher im Gespräch mit dem Radiosender Radio Free Asia, die Verlegung in den Hausarrest habe ihre Situation nicht geändert. Alles, was passiert ist, sie wurde von einem geheimen Ort an einen anderen gebracht. Er fordert zudem, dass er als ihr Sohn mit ihr Kontakt aufnehmen darf. Oder dass sich zumindest jemand Unabhängiges ein Bild von ihr und ihrem Gesundheitszustand machen dürfe. Noch fehle weiter ein echtes Lebenszeichen von ihr. UN-Generalsekretär Antonio Guterres begrüßte Aung San Suu Kyis Verlegung in den Hausarrest, so einer seiner Sprecher gestern Abend.
It is a meaningful step towards conditions conducive to credible political process.
Es sei ein bedeutender Schritt hin zu einem glaubwürdigen politischen Prozess. Die Vereinten Nationen forderten schon lange die Entlassung aller politischer Gefangenen in Myanmar.
The swift release of all political prisoners.
Die einzig tragfähige politische Lösung sei ein sofortiges Ende der Gewalt und echter Dialog, der alle Seiten einbezieht.
Und jetzt ist Maximilian Rieger zu mir ins Studio gekommen. Auch der Sport ist heute mal wieder politisch, denn die FIFA hat bei ihrem Kongress in Kanada über viel mehr gesprochen als nur um den ganz normalen Fußball, Maxi.
Genau, es ging erstmal um FIFA-Präsident Gianni Infantino. Der hat nämlich verkündet, er strebt eine neue Amtszeit an. Und das hat er dem Kongress so verkündet.
I'm honored.
Ich fühle mich geehrt und bin zugleich tief bewegt. Und ich möchte euch, den 211 Mitgliedsverbänden, als erstes sagen, ich kann bestätigen, dass ich bei der Wahl zum FIFA-Präsidenten im nächsten Jahr kandidieren werde.
Infantino ist seit 2016 im Amt. Für eine Wiederwahl hat er bereits breite Unterstützung zugesagt bekommen. Er wäre dann bis mindestens 2031 im Amt. Es ist aber nicht alles glatt gelaufen für Infantino auf diesem Kongress. Ein Versöhnungsversuch zwischen dem israelischen und dem palästinensischen Fußballverband ist auf offener Bühne gescheitert. Halle Naha mit den Details.
Nachdem der Präsident des palästinensischen Verbands und der Vizepräsident des israelischen Verbands Reden gehalten hatten, bat Gianni Infantino als FIFA-Präsident beide auf die Bühne. Doch zum Handschlag kam es nicht, die erhoffte Geste der Versöhnung blieb aus. Der palästinensische Verbandschef Jibril Rajoub, der auch NOK-Chef und Generalsekretär bei der Fatah ist, verweigerte einen Handschlag mit dem israelischen Vertreter und startete stattdessen eine Diskussion abseits der Mikros. Am Ende gab er nur Infantino die Hand und ging von der Bühne. In seinem Redebeitrag hatte der palästinensische Verbandschef gefordert, dass die FIFA ihre Regeln durchsetzen müsse. 2024 hatte sein Verband Sanktionen gegen den israelischen Fußballverband gefordert. Ein Vorwurf lautete, dass Israel einen illegalen Spielbetrieb in den israelischen Siedlungsgebieten im Westjordanland unterhält. Der FIFA-Rat ergriff keine weiteren Schritte, da, so die FIFA, der endgültige rechtliche Status des Westjordanlandes gemäß Völkerrecht nach wie vor eine ungelöste und äußerst komplexe Sachfrage darstellt. Für Israels Verband trat Vizepräsident Basim Sheikh Suleiman ans Rednerpult. Er sprach die Delegierten der 211 Verbände auf Arabisch an, warb für einen Ausgleich und betonte, dass Politik im Fußball keinen Platz habe. Wann eine Entscheidung vor dem Kass fällt, ist aktuell nicht bekannt.
Auch bei der Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko in ungefähr 6 Wochen könnte es politische Diskussionen geben. Der sportpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Stefan Meyer, rechnet damit, dass US-Präsident Donald Trump die WM für sich nutzen werde. Zum deutschen Umgang damit, sagt er.
Wir tun aus meiner Sicht, und mit wir meine ich jetzt Deutschland, Sportdeutschland, aber auch den DFB, gut daran, zum einen nicht Steigbügelhalter für ihn zu sein, zum anderen aber auch nicht zu glauben, man könnte ihm, Donald Trump, hier im eigenen Land irgendetwas entgegnen.
Das ganze Interview mit Stefan Meyer gleich ab 19.10 Uhr in Sport am Feiertag. In der Fußball-Bundesliga der Frauen hat der Hamburger Sportverein trotz guter Leistung einen Punktgewinn im Abstiegskampf verpasst. Über das 0:1 gegen Union Berlin berichtet Janine Legat.
Große Enttäuschung bei den HSV-Frauen. Das Heimdebüt von Interimscoach Rodolfo Cardoso war nicht erfolgreich. Doch das Ergebnis war nach dem Spiel erst einmal Nebensache, denn kurz nach Schlusspfiff bricht HSV-Spielerin Margot Ducouré noch auf dem Spielfeld zusammen, muss behandelt werden und kommt ins Krankenhaus. Noch aus dem Krankenwagen kommt erst einmal eine kleine Entwarnung, Ducouré sei wieder ansprechbar, so HSV-Vorstand Erik Huber. Obwohl der HSV in der Partie in weiten Strecken dominierte, konnten sie die Überlegenheit nicht nutzen und scheiterten immer wieder an Unionstorhüterin Kara Bösel. Und dann ist es die Union Berlin, die in der 61. Minute jubeln darf und das 0:1 erzielt.
Traditionell ist Frankfurt am 1. Mai der Schauplatz von einem der größten Radrennen in Deutschland. Und zum ersten Mal seit 2019 gibt es auch wieder einen deutschen Sieger der Ausgabe von Frankfurt-Eschborn, wie Matthias Merget berichtet.
Es war der deutsche Meister Georg Zimmermann aus Augsburg mit einem Husarenritt und einer gigantischen starken Leistung im Finale dieses Rennens. Nach 211 Kilometer hatte er immer noch die schnellsten Beine, hatte unterwegs einiges an Kräften gespart und verwies so den Favoriten Tom Pidcock auf Platz 2. Dritter wurde Ben Tüllett, ebenfalls aus Großbritannien. Und für den deutschen Meister Georg Zimmermann ist dieser Sieg in Frankfurt heute auf jeden Fall der größte Erfolg seiner Karriere.
Und Eishockeyspieler Leon Dreiseitel muss weiter auf seinen ersten Titel in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL warten. Seine Edmonton Oilers scheiden gegen Anaheim bereits in Runde 1 der Playoffs aus, nach einer 2:5 Niederlage in der Nacht. Dreiseitel war erst nach einer Verletzung für die Playoffs aufs Eis zurückgekehrt. Ob er für Deutschland bei der anstehenden WM spielen wird, ist noch offen.
Vielen Dank, Maximilian Rieger. Das waren die Informationen am Abend mit Tobias Ullmeier am Mikrofon. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend und ein schönes Wochenende.